Herzlich willkommen zu Studieren mit Gehalt, dem Podcast der DFBG. Mein Name ist Carsten Bethäuser und ich habe heute die dritte Folge zum Thema Promotion für euch. Heute bei mir im Studio ist der Dr. Andreas Bartz. Herzlich willkommen.
Hallo Carsten.
Jetzt habe ich dich zum zweiten Mal mit Dr. Andreas Bartz angekündigt.
Ich gewöhne mich langsam dran.
Du gewöhnst dich dran, genau, ich wollte es schon sagen. Heute geht es um deine Promotionsreise, vom Entschluss bis zur Dissertation. Wir gehen alles nochmal im Detail durch und werden auch auf dein Thema eingehen. Dein Thema, ich lese es kurz vor, Effekte eines 10-wöchigen individualisierten Kraft- und Ausdauertrainings auf ausgewählte Symptome des Post-Covid-Syndroms. Ich lese das nochmal vor.
Schwieriger Titel.
Weißt du ihn auswendig?
Ich glaube, ich könnte ihn jetzt auch auswendig.
Ja? Effekte eines 10-wöchigen individualisierten Kraft- und Ausdauertrainings auf ausgewählte Symptome des Post-Covid-Syndroms. Allein die zwei Worte Symptome und Syndrom.
Da habe ich ja längere Zeit die immer wieder mal verwechselt. Aber mittlerweile kann ich es auseinanderhalten.
Okay, so.
Nach ein paar Jahren.
Aber zuerst. Für alle, die dich nicht kennen, was hast du denn vor der Promotion gemacht und was bist du denn überhaupt, was machst du denn überhaupt beruflich?
Wer bin ich und was mache ich?
Ja, genau.
Ich habe vor der Promotion eigentlich das gemacht, was ich auch jetzt mache. Ich bin Mitarbeiter bei der DHFBG im Bereich Trainingswissenschaften. Ich habe Sportwissenschaften studiert und auch einen Bachelor in Fitnessökonomie gemacht. Also das ist mein Hintergrund. Die Promotion, die lief hier zwar mit großer Unterstützung, auch von der DHFBG. Wir haben auch ja eine Studie durchgeführt, die gemeinsam mit der DHFBG durchgeführt wurde. Aber meine Promotion selbst habe ich an der Medizinischen Fakultät in Hamburg gemacht.
Und wie war das bei dir? Hast du dir zuerst das Thema ausgedacht und gesagt, das ist eigentlich so umfangreich, dazu könnte man eine Promotion machen? Oder hast du gesagt, ich will eine Promotion machen, ich brauche ein Thema?
Eher Zweiteres, muss ich sagen. Also ich habe, wie ich ja in der ersten Folge ja schon gesagt habe, früher eigentlich den Wunsch gefasst, auch zu promovieren. Ich hatte jetzt meinen Masterabschluss gemacht und dann hat es, glaube ich, ungefähr ein Jahr bis zwei Jahre gedauert, bis ich dann letztendlich mit der Promotion angefangen habe. Also das war mir auf jeden Fall klar. Ich wusste schon, es soll natürlich eine Trainingsstudie sein, weil ich aus dem Bereich ja komme. Das letztendliche Thema, das hat sich dann so gefügt, das hat sich ja so ergeben und ich hatte dann die Möglichkeit, zu diesem Thema eben die Promotion zu machen. Und das hat sich aber für mich als die richtige Entscheidung herausgestellt. Also ich muss schon sagen, das war jetzt nicht von Anfang an absolutes Herzensthema, für das ich mich schon immer brennend interessiert habe. Ich musste mich da eher auch natürlich mal einarbeiten, aber so nach drei Jahren liegt einem das Thema dann schon auch nahe und mittlerweile ist es mir persönlich natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema geworden, aber es war jetzt nicht so, dass ich seit langem das Ziel gehegt habe, genau zu diesem Thema jetzt eine Promotion zu machen.
Ja, für alle, die nicht in dem Thema promoviert haben, erklär doch mal kurz, um was es geht.
Ja, also du hast ja den schönen Titel meiner Doktorarbeit schon vorgelesen. Was ich gemacht habe, ich habe untersucht, welche Effekte ein individualisiertes Kraft- und Ausdauertraining, also ein Fitnesstraining, auf bestimmte Symptome beim Post-Covid-Syndrom hat. Das Post-Covid-Syndrom, das kennen viele vielleicht auch unter dem Begriff Long-Covid. Also das heißt letztendlich, wenn man eine Covid-19-Erkrankung hatte und dann nach 12 Wochen, dann wird man von Post-Covid sprechen, nach 12 Wochen noch Symptome aufweist. Meistens ist das eben vor allem eine Fatigue. Also da treten viele Symptome auf, aber das dominante Symptom ist eben die Fatigue, also wirklich eine starke Erschöpfung. Und das ist natürlich ein relativ neues Thema, weil Post-Covid gibt es erst seitdem es Covid gibt, also seit ungefähr 5 Jahren jetzt. Insofern war das schon eine spannende Frage, wie sich da jetzt das Training auswirkt. Denn bevor ich angefangen habe, das gemeinsam auch mit Kolleginnen und Kollegen dann zu untersuchen, wusste man das noch gar nicht so genau. Also so postinfektiöse Erschöpfungssyndrome, die gibt es schon länger. Aber wie das speziell jetzt bei Long-Covid, Post-Covid ist, das wusste man noch gar nicht. Und von dem her war das eigentlich wirklich eine sehr, sehr spannende Frage, weil man wirklich mal sagen konnte, okay, wir liefern hier jetzt Ergebnisse, die wirklich auch die Therapie dieser Patienten beeinflusst, direkt beeinflusst. Also macht man mit denen jetzt, soll man mit denen jetzt Trainingstherapie machen und wie macht man das? Das waren halt wirklich konkrete Fragen, um die es auch in der Doktorarbeit dann ging.
Ja, und wie bist du dann an das Thema herangegangen? Wie hast du dir das strukturiert? um dann auch solche Patienten für deine Studie zu finden?
Mhm.
Und wie konntest du sicher gehen, dass du vielleicht auch während dieser Studie nichts falsch machst,
Mhm.
um diesen Menschen keinen Schaden zuzufügen?
Ja, also zunächst ist wichtig, dass man sich auch einfach mit der bestehenden Literatur auch mal auseinandersetzt. Also es gab zwar jetzt nicht vieles, aber es gab ja schon erste Erkenntnisse und damit muss man sich mal auseinandersetzen. Und es gibt einem dann ja schon eine Richtung vor. Gerade das Thema mit der Sicherheit der Patienten bzw. der Studienteilnehmer, das ist bei dem Forschungsprojekt schon auch wirklich ein reales Thema gewesen, weil es schon vereinzelt auch Berichte gab, wo eben Post-Covid-Betroffene gesagt haben, mir geht's schlechter, wenn ich jetzt einfach mal drauf los trainiere. Und das wollten wir auf jeden Fall vermeiden. Da ist es auch wichtig, dass man auch mit den Betroffenen selbst natürlich auch mal spricht und denen ihre Perspektive schon auch berücksichtigt. Es gibt auch, gerade bei Post-Covid gibt es auch Betroffenenverbände, Patientenverbände, mit denen waren wir auch im Austausch. Und es gab aber auch schon eine Leitlinie der Ärztegemeinschaften, die schon auch eine bestimmte Richtung vorgegeben haben. Also daran haben wir uns schon orientiert. Und natürlich ist es auch so, eine Studie an Menschen, die muss vorher auch mal durch einen Ethikrat abgesegnet werden. Und die gucken dann natürlich schon auch genau hin. Also es darf nie eine Studie durchgeführt werden, wo man jetzt davon ausgehen kann, dass da die Teilnehmer ein verhältnismäßig hohem Risiko ausgesetzt sind. Und wir haben natürlich auch, während die Studie dann lief, auch einfach die Probanden wirklich eng gemonitort, um eben zu sehen, okay, gibt es hier vielleicht wirklich Anzeichen, dass es jetzt jemand schlechter geht? Und dann wäre es natürlich, hätte das auch zu einem Ausschluss aus der Studie dann geführt.
Wie viele Probanden waren da beteiligt in deiner Studie?
Das waren schon relativ viele. Also am Ende in der finalen Auswertung waren es noch so knapp 120 auf zwei Gruppen verteilt. Das ist für so eine klinische Trainingsstudie schon echt viel. Ganz am Anfang, also Interessenten hatten wir relativ viele. Ich glaube, das waren so knapp über 300 Personen, die eigentlich Interesse hätten, an der Studie teilzunehmen. Aber dann haben wir natürlich auch bestimmte Ein- und Ausschlusskriterien, die nicht alle erfüllt haben. Die muss man ja vorab festlegen. Und dann gibt es wie bei jeder Studie und vor allem bei Trainingsstudien natürlich auch Personen, die das Ganze nicht zu Ende bringen, die halt vorher aussteigen. Aber wir hatten hier schon mit relativ vielen Teilnehmern das Ganze durchgeführt.
Mhm. Wie bist du an die Teilnehmer rangekommen?
Also das Forschungsprojekt, das war schon ein relativ groß angelegtes Forschungsprojekt. Sowas ist auch Teamwork. Also ich habe das bei weitem nicht alles alleine gemacht. Und wir hatten hier über die DHFBG auch ein relativ gutes Netzwerk. Wir haben das Ganze im Saarland durchgeführt. Wer das Saarland jetzt kennt, weiß, das ist ein relativ kleines Bundesland. Das ist aber für so ein Forschungsprojekt ideal, weil die Wege relativ kurz sind. Und wir hatten zum Beispiel den Saarländischen Hausärzteverband mit an Bord. Und die haben uns die Möglichkeit gegeben, in allen Hausarztpraxen auf die Studie aufmerksam zu machen, also Poster, Plakate aufzuhängen, wo dann Betroffene, die dann beim Hausarzt sitzen, darüber informiert werden. Und die konnten sich dann auch direkt anmelden. Wir haben ja hier bei uns im Haus auch eine Abteilung für Sport- und Gesundheitsinformatik. Die haben dann eine extra Website auf die Beine gestellt und so konnten die Teilnehmer, die da Interesse hatten, die saßen dann beim Arzt, haben das gescannt, konnten direkt eigentlich schon Angaben machen und waren dann somit schon als Interessent registriert und dann haben wir geguckt, passen die? Und so war es da möglich, wirklich so viele Leute auch anzusprechen.
Mhm. Wie lief das denn ab in den Hausarztpraxen? Ab welchem Zeitpunkt wurde denn überhaupt Post-Covid-Syndrom diagnostiziert?
Ja, also es gibt beim Post-Covid-Syndrom gibt es schon auch Diagnosekriterien, anhand derer die Hausärzte das diagnostizieren können. Primär ist es vor allem, wenn eben nach 12 Wochen, also 12 Wochen nach einer Infektion, noch Symptome bestehen. In der Regel ist es vor allem eben die Fatigue-Symptomatik, die da besteht, also diese Erschöpfung, und es eben keine andere medizinische Ursache gibt. Und das müssen die Hausärzte oder generell die Ärzte, die Post-Covid diagnostizieren, dann natürlich auch sicherstellen über die Anamnese, Also indem sie auch die Krankengeschichte abfragen, können sie dann schon sicherstellen, dass diese Symptome eben im Zusammenhang mit der Infektion stehen. Man muss aber auch sagen, beim Post-Covid-Syndrom ist es nicht so wie bei anderen Erkrankungen, dass wir jetzt einen ganz klaren Test haben oder auch ganz eindeutige Biomarker, sondern die Diagnose, die wird eben immer von Medizinern quasi im Angesicht des Patienten dann gestellt letztendlich.
Ja, okay. Dann gehen wir doch jetzt mal ans Eingemachte. Wie lief denn diese Studie ab und was kam dabei heraus?
Also wir haben die Studie in mehreren Forschungszentren durchgeführt. Also es war eine sogenannte Multicenter-Studie. Und wir haben hierfür Fitnessstudios gewonnen, auch eben im Saarland, weil wir auch den Teilnehmern die Möglichkeit geben wollten, diese Trainingsintervention quasi direkt vor der Haustür durchzuführen. Und da wir ja eine sehr gute Abdeckung mit Fitnessstudios haben, nicht nur im Saarland, sondern auch deutschlandweit und auch die Trainerinnen und Trainer und Trainingstherapeuten in den Einrichtungen auch gut qualifiziert sind, war das für uns heute auch eine gute Möglichkeit, so eine klinische Studie, also an Patienten, in einem realen Lebensumfeld durchzuführen. Also nicht irgendwie unter Laborbedingungen, sondern unter echten Lebensbedingungen. Wenn man sowas macht, hat es immer eine hohe Aussagekraft der Ergebnisse. Also man kann schon sagen, diese Ergebnisse, die gelten dann auch in der Praxis, ja, weil wir haben sie ja unter Praxisbedingungen durchgeführt. Man muss aber natürlich sicherstellen, dass jetzt die forschungsmethodischen Standards eingehalten werden. Also da haben wir natürlich schon geguckt, dass die in den Einrichtungen das dann auch entsprechend alle gleich durchführen, dass es klare Standards gibt, dass die sich auch dran halten. Das ist uns aber sehr gut gelungen. Was kam am Ende jetzt raus? Also das Training hat schon gezeigt, dass das Training hat dazu geführt, dass die Fatigue vor allem mal leichter wurde. Die wurde schon deutlich leichter, da haben wir klare Effekte gefunden. Auch bei der körperlichen Leistungsfähigkeit haben wir Effekte gefunden. Und auch bei der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Also das kann man sagen, das drückt aus, dass sich die Menschen schon auch besser gefühlt haben, was beim Post-Covid-Syndrom wirklich ein wichtiger Indikator ist, weil die Leute oft eben nicht nur unter einem Symptom leiden, sondern unter ganz, ganz vielen. Und wenn man dann am Ende feststellt, die fühlen sich gesünder, jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, ist das schon ein wichtiges Ergebnis. Aber vor allem zentral eben auch die Verbesserung der Fatigue. Das muss man natürlich immer sagen, wir haben nicht alle geheilt, ja, aber im direkten Vergleich mit der Kontrollgruppe, die es ja auch gab, die einfach nichts gemacht hat in der Zwischenzeit, haben wir schon deutlich gesehen, doch das Training hat schon was gebracht. Und auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang, wir haben eben keine Anzeichen dafür gefunden, dass wir die Teilnehmer jetzt einem höheren Risiko aussetzen. Also es gab bei uns keine Anzeichen dafür, dass das Training irgendwie zu einem höheren Risiko führt. Jetzt möchte ich dazu aber auch noch ergänzen, falls jetzt jemand dazuhört, der vielleicht selbst sogar betroffen ist oder auch jemanden kennt, es ist ganz wichtig zu betonen, dass wir hier ein sehr individualisiertes Training durchgeführt haben. Also diese Ergebnisse, die gelten für unser Trainingsprogramm, das speziell auf diese Probanden abgestimmt war, auf diese Patienten abgestimmt war und auch unter professioneller Anleitung durchgeführt wurde. Man kann daraus jetzt nicht ableiten, dass man sagt, okay, wenn du Post-Covid hast, dann fängst du an, einfach mal so ein bisschen zu trainieren, dann wird es schon besser. Das auf keinen Fall, sondern das war schon ein Trainingsprogramm, das eben speziell auf die Patienten abgestimmt war.
Ja, wenn ich das jetzt höre als Betroffener, wie soll ich denn vorgehen? Weil ich weiß ja jetzt, es gibt eine Möglichkeit, das zu verbessern. Wie soll ich denn vorgehen, um mein individualisiertes Training zu bekommen?
Also wichtig ist, dass man das schon auch idealerweise unter Anleitung, unter professioneller Anleitung durchführt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze jetzt in einem wirklichen rehabilitativen Setting durchzuführen, also ambulant oder stationär. Wir haben auch und ich habe auch im Nachgang mit einigen Kliniken auch zusammengearbeitet. Wir haben die über diese Studienergebnisse auch informiert. Und ich würde schon sagen, dass die Reha-Kliniken, die auf dieses Krankheitsbild spezialisiert sind, die auch ausgebildete Sport- und Bewegungstherapeuten vor Ort haben, dass die wirklich das notwendige Know-how auch haben, um mit diesen Probanden mit diesen Patienten ein individualisiertes Training jetzt durchzuführen. Also das wäre eine mögliche Anlaufstelle. Aber natürlich auch ein Fitnessstudio. Auch hier muss man natürlich gucken, dass vor Ort auch Leute sind, also Trainerinnen und Trainer oder sogar Sporttherapeuten, die sich mit diesem Krankheitsbild auskennen. Wenn man jetzt natürlich im Saarland wäre, hier haben wir die Einrichtungen, die auch bei der Studie mitgemacht haben, die sind jetzt geschult. Aber auch andere beschäftigen sich ja mit dem Thema, haben auch gut ausgebildetes Personal und das ist schon wichtig. Also Carsten, das ist so ein bisschen, wie wir das alle ja aus dem Training ja auch kennen. Wir fangen ja auch manchmal, also ich bin jetzt vielleicht nicht das richtige Beispiel mit meinem Hintergrund, aber man kennt es ja, man fängt dann an mit Training in Eigenregie und dann macht man vielleicht schon ein bisschen zu viel und dann wird es zu viel, dann fangen sie mit dem Wehwehchen an. Und das ist ja letztendlich das, was vielen Betroffenen auch passiert. Die wissen schon, okay, Training, Sport, Bewegung ist schon gut, machen aber vielleicht erstmal zu viel. Und das ist gerade eben bei dieser chronischen Fatigue wirklich ein großes Problem. Deswegen muss man hier schon darauf hinweisen, am besten das Ganze unter Betreuung oder wenn ich es in Eigenregie mache, wirklich mit ganz kleinen Schritten anfangen, immer wieder gucken, wie geht's mir. Keine großen Erwartungen jetzt an sich stellen. Das Wichtigste ist da immer, dass man regelmäßig was macht. Und man sollte da jetzt auch nicht innerhalb kürzester Zeit Leistungssprünge erwarten.
Ja. Könnte ich jetzt als Betroffener mit deiner Doktorarbeit ins Fitnessstudio rennen und sagen, hier, mein Trainer, schau mal, kannst du dir das mal durchlesen und mir darf daraus einen Trainingsplan ableiten?
Ja, ich würde schon sagen, dass das geht. Also zunächst mal ist die Doktorarbeit auf jeden Fall auch frei zugänglich. Also die wird ja veröffentlicht. Es gibt auch noch eine wissenschaftliche Publikation, die ist dann ein bisschen schmäler, die kann man sich vielleicht schneller durchlesen. Aber grundsätzlich geht das, ja. Muss natürlich jemand finden, der da Interesse hat. Man muss aber schon auch sagen, wir haben ja bei uns zum Beispiel auch an der Hochschule einen Studiengang Sport- und Bewegungstherapie, wo ganz, ganz viele Krankheitsbilder natürlich drin sind. Aber da spielt auch schon das Thema Post-Covid, chronische Fatigue, schon auch eine Rolle. Also wenn jetzt in der Einrichtung zum Beispiel Sport- und Bewegungstherapeut tätig ist, der bei uns auch ausgebildet wurde, der bei uns sein Studium gemacht hat, dann hat der oder die über das Studium eigentlich schon mit Zugang zu diesem Thema. Also da taucht es auf jeden Fall auch schon mal auf. Und dann muss man sich jetzt auch nicht unbedingt die ganze Doktorarbeit dann durchlesen.
Ja, wenn euch das Thema jetzt noch mehr interessiert und wir noch mehr ins Detail gehen sollen, als wir das heute im Podcast machen, dann schreibt uns gerne Kommentare auf Social Media, schreibt uns E-Mails, ihr könnt auch gerne anrufen. Dann weiten wir das Ganze aus, machen vielleicht noch einen zweiten Podcast nur zu dem Thema oder beantworten euch natürlich auch eure Fragen in Kürze. Ja, Andi, wir machen weiter. Wir sind jetzt ein bisschen stärker ins Thema eingestiegen. Ich möchte aber gerne nochmal zu deiner Promotionsreise zurückkommen. Wie ging es denn weiter? Du hast jetzt die Probanden trainieren lassen und dann?
Die haben ihr Training gemacht. Ich habe das, während die trainiert haben, ich hatte da mehr so eine, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt die Rolle, wie man sich das jetzt vielleicht bei einem Wissenschaftler vorstellt, der dann da daneben steht und mit einem Klemmbrett und so das alles mitschreibt, sondern dadurch, dass das eine Multicenter-Studie war, war eigentlich, während das Ganze lief, mehr so meine Aufgabe eigentlich, ich sag mal, das wissenschaftliche Projektmanagement. Also ich habe geguckt, dass das in den Einrichtungen alles läuft, war der Ansprechpartner, habe geguckt, dass die Daten auch Sinn ergeben, die wir da bekommen. Dann war das Ganze dann irgendwann durch. Wir hatten dann die Daten. Die Datenaufnahme war am Ende. Und dann geht es in die Datenauswertung. Das ist ja dann letztendlich der spannende Teil, weil dann findet man eben heraus, ist es so, wie ich mir das vorgestellt habe? Also bringt das Training jetzt was oder vielleicht nicht? Das war jetzt so, dass es so war, wie meine Hypothese eben auch war. Und dann habe ich zusammen mit einigen Kollegen, die auch an dem Projekt beteiligt waren, das Ganze nochmal auch wissenschaftlich publiziert, in einem wissenschaftlichen Fachmagazin. Und dann ging es bei mir letztendlich ja noch darum, das Ganze dann in Form von einer Doktorarbeit nochmal aufzuschreiben. Und das war eigentlich der letzte Prozess, der dann nochmal so ungefähr ein Jahr gedauert hat.
Jetzt hast du eben gesagt, ihr konntet natürlich nicht alle heilen. Habt ihr jemanden geheilt?
Also mit dem Begriff Heilung muss man so ein bisschen vorsichtig umgehen. Ich denke, dass ich das so nicht sagen würde. Was ich aber sagen kann, ist, wir haben ja eben, ich habe es ja schon angesprochen, das Hauptsymptom, auch unser Hauptfokus lag ja auf der Fatigue. Und die kann man ja messen mit einem Fragebogen. Also das heißt, da kommt am Ende dann eine Zahl raus und die sagt dann, wie stark die Fatigue ausgeprägt ist, wenn man so einen Fragebogen dann einsetzt. Und Da gab es schon auch Fälle, wo wir gesehen haben, die Fatigue, die diese Menschen jetzt am Ende berichten in dem Fragebogen, die ist jetzt nicht mehr in einem pathologischen, das heißt in einem krankhaften Bereich sozusagen. Das wäre im Bereich des Normalen in Anführungszeichen. Also auf dem Papier könnte man sagen, die Fatigue, die ist jetzt nicht mehr im Sinne einer Krankheit sozusagen vorhanden. Ob man da jetzt wirklich von einer Heilung sprechen kann, ich glaube, da müsste man die Personen dann selbst fragen. Aber was ich auf jeden Fall sehen kann anhand der Daten ist, dass es schon vielen Leuten was gebracht hat. Und es hat mehr gebracht, eben aktiv zu sein, dieses individualisierte Training durchzuführen, als einfach zu warten.
Ja, wäre das auch das Ergebnis, von dem du sagst, okay, dafür hat sich jetzt der Aufwand echt gelohnt?
Ja, definitiv. Also natürlich ist es so, wenn so wie jetzt in meinem Fall eine Doktorarbeit durchführt in einem klinischen Bereich, wo man mit Patienten arbeitet und dann wirklich sieht, dass das denen was bringt, ist das natürlich schon mal auch sehr erfüllend. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, wo ich auch sage, da hat sich das definitiv gelohnt. Und ein weiterer Punkt ist halt, ich sehe halt auch, dass diese Arbeit auch in der Praxis, also bei den Sport- und Bewegungstherapeuten, aber auch bei anderen Forschenden wahrgenommen wird. Also wo man schon sieht, das bringt auch das Feld, sowohl jetzt die reine Wissenschaft als auch die Praxis, eben voran. Und Menschen können darauf aufbauen, entweder in ihrer Arbeit mit Betroffenen oder eben dann selbst in ihrer Forschung. Und das ist halt so der andere Aspekt, wenn man sieht, dass die eigene Arbeit dann auch jetzt anderen Therapeuten oder anderen Wissenschaftlern was bringt.
Mhm. Gab es da Feedback, das dich besonders gefreut hat?
Also großes Feedback, das Feedback, das mich besonders gefreut hat, war, dass ich dann auch im Anschluss in eine Expertengruppe der WHO eingeladen wurde, wo es darum ging, eben eine Forschungsagenda für Long-Covid weiterzuentwickeln. Das ist schon eine große Auszeichnung, weil es auch darauf hindeutet, dass eben gerade diese Publikation auch nochmal viele Forschungslücken einige Forschungslücken nicht vollständig schließen konnte, aber da mal einen Beitrag liefern konnte, aber auch aufzeigen könnte, was gibt es noch zu tun. Und das ist schon eine große Anerkennung. Und ich war auch auf Kongressen, habe mit Ärzten, mit Therapeuten gesprochen. Ich war auch in Kliniken, habe da meine Ergebnisse vorgestellt. Und das eben dann live zu sehen, auch das Feedback nochmal zu bekommen, das ist schon eine schöne Anerkennung für die Arbeit.
Ja. Wer dich live sehen will, der kann das im April auf dem FIBO-Kongress. Was wird denn da dein Thema sein?
Hat nichts mit der Doktorarbeit zu tun. Wir haben aber ein anderes, sehr, sehr spannendes Thema. Und zwar haben wir eine Diskussionsrunde zu den Abnehmspritzen. Es ist sehr interessant oder sehr gut besetzte Runde. Da haben wir einerseits jetzt unsere Professoren hier von der Hochschule, dann haben wir einen Mediziner mit dabei, wir haben auch möglicherweise einen Anwender mit dabei, Studiobetreiber. Und wir sprechen da eben über die Bedeutung der Abnehmspritze, jetzt speziell für die Fitnessbranche. Und meine Funktion ist die eines Moderators. Also ich mache dann eigentlich das, was du jetzt gerade machst, stelle dann die Fragen und muss quasi nicht die Antworten geben.
Ja. Kann man dich dort auch persönlich kennenlernen, noch danach?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich freue mich immer über den Austausch. Das ist ja das, was auch die FIBO und am FIBO-Kongress auszeichnet. Das ist nicht nur der fachliche Input, den man bekommt, sondern das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch sich auszutauschen. Und ich stehe da auf jeden Fall auch gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.
Prima. Also, wer den Andreas gerne mal kennenlernen würde, kommt einfach auf den FIBO-Kongress im April. Ja, so viel erstmal dazu. Und ich würde sagen, wir sind auch schon gegen Ende des Podcasts angelangt. Kommen wir jetzt nochmal kurz zu deiner Dissertation zurück. Welchen Rat würdest du denn jemandem geben, der jetzt auch gerade am Anfang steht, der drüber nachdenkt, ich möchte promovieren oder sagt, ich fange jetzt damit an? Was kannst du der Person denn noch als guten Rat mitgeben?
Also auf jeden Fall mal den Weg weiter zu gehen. Ich persönlich ziehe da ein sehr, sehr positives Fazit hinter dieser Lebensphase. Also das wäre schon mein erster Rat. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, man muss sich ja versuchen, gut vorzubereiten, auch schon mal in dem Thema ein bisschen sattelfest sein. Und ich glaube aber, wichtig ist halt dann irgendwann auch einfach den Sprung ins kalte Wasser mal zu wagen. Also nicht vielleicht warten, bis alles perfekt ist und die Rahmenbedingungen und das perfekte Thema, sondern wenn sich eine gute Möglichkeit bietet, dann die auch ergreifen. Weil aus meiner Sicht ist das Entscheidende halt vor allem, dass man es dann auch durchzieht. Und es werden auf jeden Fall Probleme, Widerstände kommen, die es zu überwinden gilt. Das ist Teil des Prozesses. Das ist auch das, wo man dann am Ende rausgeht und sagt, jetzt habe ich auch was gelernt und bin auch vielleicht ein bisschen belastbarer in dem einen oder anderen Bereich. Aber man muss irgendwann einfach sagen, so jetzt fange ich mal an, jetzt habe ich hier eine Gelegenheit, die packe ich jetzt beim Schopf und dann geht's los.
Prima. Das nehme ich auch als Schlusswort. Und für euch, liebe Zuhörenden, ich packe alle Links zu deiner Dissertation natürlich nochmal in die Shownotes rein. Wie eben schon gesagt, wenn ihr Fragen habt oder gern noch mehr Inhalt dazu möchtet, dann schreibt uns einfach, kommentiert auf Social Media und ja, vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, Studieren mit Gehalt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich bedanke mich bei dir, Andreas, dass du heute da warst.
Danke dir, Carsten. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.